herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
Heute begrüßen wir einen ganz lieben Gast und diesmal nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz, nämlich die liebe Nina Meyer-Kollross, die auch seit, ich glaube, jetzt sind es fast schon 2 Jahre bei uns mit dem Netzwerk, ja, im Partnernetzwerk ist und in der Schweiz unterwegs ist als psychosoziale Beraterin und Coachfrau. Herzlich willkommen, liebe Nina, und natürlich habe ich auch wieder meinen lieben Olli an meiner Seite. Wir freuen uns auf ein schönes Gespräch mit dir. Erzähl uns doch mal, wer du bist. Und wir haben ja ein schönes Thema heute auch. Wir reden über das Selbstwertgefühl bei Mamas, die so um die 40 in der Mitte ihres Lebens sind, wo die Kinder langsam rauswachsen und wo man oft so am eigenen Selbstwert zweifelt. Das ist heute unser Thema und deswegen, liebe Nina, stell dich bitte kurz unseren Hörerinnen vor und erzähl doch mal, wie du deinen Weg zu dir gefunden hast. Du bist ja selber auch Mama.
Ja, genau. Also herzlichen Dank, hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute dabei sein kann. Das ist wirklich Premiere. Ja, eine große Frage eigentlich. Wie bin ich zu mir selbst gekommen? Also grundsätzlich bin ich immer noch auf der Reise mit mir selbst und ich hoffe, es wird nicht aufhören. Das ist ja gerade das Schöne. Ich glaube, Stillstand wäre das Schlimmste. Und ja, wenn ich so schaue, wie bin ich zu mir selbst gekommen? Sonst, wo ich jetzt stehe heute, ich würde sagen, ich bin in einem sehr geregelten, klassischen daheim aufgewachsen, also Mama daheim, Papa gearbeitet, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel gearbeitet, ich habe den viel vermisst, ich war so immer ein bisschen Daddy's Girl und ja, aber war schön, ich war viel draußen, ich hatte eine schöne, tolle Kindheit grundsätzlich, glaube ich, das hat mich auch geprägt nachher, da erzähle ich sonst gerne auch ein bisschen was darüber, wie viel die Kindheit und Selbstwert dann auch gekoppelt sind miteinander. Und ja, als ich dann 20 war und überlegen musste, was wollte ich jetzt studieren, wollte ich eigentlich zuerst Kunst studieren, ich fand das ganz, ganz spannend, schön, die Künste, und da fanden meine Eltern dann damals, ach, mein Kind, alles andere nur nicht Kunst. Und dann, ja, blieb das beim Hobby, und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, ah, der Mensch interessiert mich noch sehr, und habe dann, 2000 war das, Mensch, lange her, habe ich dann, ja, das hört sich so schrecklich alt an, gell?
Nein, so, wenn ich dich so anschaue, schaut das aus, das ist jetzt zwar wirklich ein bisschen Brei um deinen schönen Mund, aber wenn ihr die Nina sehen könntet, dann würdet ihr nicht glauben, dass sie seit 24 Jahren beruflich unterwegs ist, weil recht viel älter schaut sie tatsächlich nicht aus, da hat sie in der Wiege angefangen.
Ja, das kann man sagen.
Das nimmt dir keiner ab, wenn er dich sieht.
Nein, habe ich mich gut gehalten, gell?
Sehr gut, ja.
Ja, nee, das ist lieb, dankeschön. Also das nehme ich. Ja, du, das hat auch viel damit zu tun. Es geht mir auch gut, gell? Also, aber ja, da komme ich sonst gerne auch nochmal darauf zurück, was es heute ausmacht.
Ja, das Strahlen macht ja auch was aus, glaube ich, wie jung oder wie alt man ausschaut. Und du strahlst definitiv immer, wenn man dich sieht.
Schön, ja. Ich denke, das hat viel mit innerer Zufriedenheit zu tun, wirklich. Und bei sich angekommen sein und sehr selbstbewusst sein. Da komme ich sonst auch noch. Was heißt Selbstbewusstsein? Sich selbstbewusst und mit sich sein, ne? Sich gut sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für uns alle.
Ja.
Und ja, eben wie gesagt, damals habe ich dann Sozialarbeit studiert mit Schwergewicht auf Kinder- und Jugendpsychologie und Kinder- und Jugendpolitik. Habe so ein bisschen mit den schweren Jungs dann gearbeitet, 2005, die durch alle Netze gefallen sind. Und habe da ja, viel gelernt. Ich glaube auch sehr viel Dankbarkeit über das, was ich habe und wo ich herkomme. Und ja, das waren intensive Jahre, muss ich sagen. Mit den ganzen, habe dann 1999 aber vorher den Papa meiner Kids kennengelernt, also auch schon ganz lange damals. Und bin dann bis 2011/12 habe ich dann gearbeitet, vor allem in diesem Bereich mit Jugendlichen. Und dann bin ich Mama geworden und habe mich dann wirklich auch ein bisschen klassisch zuerst mal auf meine Kids konzentriert, weil ich einfach gewusst habe, diese ersten 3 Jahre sind für die Entwicklung und für das Grundvertrauen und das Urvertrauen eines Kindes sehr, sehr ausschlaggebend. Mhm. Und wie man uns später fühlt. Also das ist relativ ein klassisches Beispiel dafür, dass das ganz wichtig sind, so die ersten 3 Jahre, auch wenn wir uns sie heute nicht mehr bewusst sind, aber spielt ganz, ganz viel unterschwellig mit, wie es uns geht.
Ja, weil der Großteil in den 3 Jahren im Kindesgehirn programmiert wird. Ja,
genau.
Das ist einfach dieser Hauptbereich, wo die Kinder gerade noch die ersten 1,5 bis 2 Jahre in einem niedrig energetischen Frequenzzustand sind und das Gehirn ja auch fast ein weißes Blatt ist, oder kann man sagen, bei der Geburt ein unbeschriebenes Blatt ist und da tatsächlich mit die Hauptprogrammierungen und Grundfundamentfestlegungen im Gehirn stattfinden. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, was in den ersten 3 Jahren bei den Kindern passiert. Ja. Wie viel Liebe kriegen sie, wie viel Unterstützung kriegen sie, wie viel Rückhalt ist da.
Genau, und das ist ja auch, wenn wir jetzt doch schnell die Schlaufe zum Selbstwert nehmen, das ist ja eines der größten Grundbedürfnisse, die wir haben, die Bindung, neben der Kompetenz und der Selbstbestimmung, also Autonomie. Und die Bindung ist ausschlaggebend einfach auch fürs Überleben. Da hat man ja vor gut 100 Jahren mal eine Studie gemacht, das war relativ schlimm, dass sie das gemacht haben, aber die haben kleine Kinder genommen und die haben einfach also die Nahrung haben sie ihnen gegeben und die eine Gruppe haben sie aber gestreichelt, berührt, Aufmerksamkeit gegeben und die andere Gruppe einfach nur gefüttert, nichts anderes. Und von der Gruppe 2 sind ganz viele Kinder sogar gestorben oder wirklich sozial verkümmert und das ist schrecklich eigentlich, aber zu sehen, wie wichtig das ist.
Genau. Das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Wie bist du denn zu deinem Thema Selbstwert gekommen?
Ja, das war ein bisschen auch persönlich, sage ich mal, geprägt. Ich habe dann eine ziemlich, wie soll ich sagen, nach 17 Jahren Beziehung war dann plötzlich der Papa meiner Kids vom einen Tag auf den anderen weg, weil da eine neue kam und er fand, ja, Familie ist doch nichts meins, nachdem die Kleine 13 Monate war. Das war sehr einschneidend, muss ich sagen. Und das hat mich damals sehr geprägt dann. Und das ist auch spannend, das sind dann diese Selbstwehrkrisen, also wo man dann wirklich in ein Loch fällt und merkt, hey, das ist schwer rauszukommen. Aber umgekehrt eben wieder, wenn man ein gutes Grundvertrauen und Urvertrauen hat, dann hat man diese gewisse Resilienz, kann man ja dann aufbauen. Und dann kommt man auch zum Glück aus solchen Krisen oder schwierigen Zeiten auch schneller wieder raus. Und ich habe mich dann auf psychosoziale Beratung spezialisiert.
Ja, erklärt es doch gleich mal, was da genauer dahinter steckt, weil ich glaube, dass das viele nicht wissen. Also Coaching haben wir jetzt schon 100.000 Mal erklärt. Bei uns gibt es Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater. Aber das ist doch nochmal eine andere Kategorie. Erzähl doch mal, was da genau dahinter steckt. Und mich würde dazu auch interessieren, ob in der Schweiz das Ganze ein bisschen anders abläuft als bei uns in Deutschland. Das fände ich auch noch interessant.
Also psychosoziale Beratung ist hauptsächlich ist sie im Bereich nicht klassische Psychologie, sage ich jetzt mal, aber man würde es eher dorthin, würde ich das einkategorisieren. Aber es ist so um den Lebensweg der Menschen. Und eine psychosoziale Beratung ist aber mehr auch in der präventiven Stufe einzusehen. Also nicht in der Psychotherapie, wo es dann wirklich um eine
Krankheitsdiagnose
in der Heilung geht, sondern was ich mache, ist sehr stark in der präventiven Bereich zu sehen. Also wenn man merkt, es blockiert irgendwo oder ich habe in meinem sozialen Umfeld habe ich Schwierigkeiten oder es blockiert mir auch, ich fühle mich nicht gut, ich habe mir eine Krise. Ja. Da kommt die psychosoziale Beratung hinzu und es ist im klassischen Sinne mehr gesprächstherapeutisch auch oder beratend. Aber ich sage jetzt, also ich habe nach Carl Rogers gelernt, ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Ja, ich finde den ganz toll, einfach die Gesprächsführung mit der Grundhaltung von der Empathie und der Konkurrenz und der bedingungslosen Wertschätzung. Und ich glaube, das ist mehr die Haltung. Und ich habe sehr stark nach ihm gelernt. Also dieses, das Holistische eigentlich in diesem Sinne. Also das Umfängliche, das Gesprächstherapeutische. Ja. Aber ich würde sagen, ich gehe schon mehr ins Coaching mittlerweile rein, weil ich sehr lösungsorientiert doch mehr arbeite und mit Übungen. Und Rogers war ja sehr prozessorientiert. Also da gibst du weniger vor, sondern es kann auch länger gehen, aber der Mensch muss wie selbst wirklich hundertprozentig selbst darauf kommen.
Ja.
Und ich gehe schon mehr in diesem Sinne, sage ich jetzt mehr, bin ich mehr strukturell in meiner Arbeit organisiert und wir schauen das ganze Umfeld da eben auch an, dieses Soziale, also das Psychologische und Soziale vermischt, das ist psychosozial, das heißt
dass das Systemische, das Umfeld, das Soziale einfach immer eine große Rolle spielt in meinem eigenen psychischen Dasein. Ja.
Genau, und das ist ja eben genau das, dass wir uns sehr, sehr viel oder eben viel zu viel abhängig davon machen, was außen im Außen ist.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir lernen, oder das ist ein großer Stein oder ein großer Teil meines Programms, diese Selbstbestimmung. Also oft merke ich gerade eben Frauen, die kommen, wenn wir auf dieses Thema uns vielleicht nochmal schnell einleiten, dass Frauen kommen und sagen, hey, ich habe irgendwie mein Leben lang, habe ich immer auf alle anderen geschaut und ich habe da irgendwie immer den Fokus auf den Kids oder Mann oder sonst was gehabt. Aber nicht mehr bei mir selbst. Und ich spüre mich selbst nicht mehr, diesen Zugang zu mir selbst. Also dieser soziale Aspekt war so hoch, der war so omnipräsent, dass man sich selbst gar nicht mehr spürt und dann eben psychische Probleme bekommt. Und dann blockiert es vielleicht oder auch diesen klassischen Dinge aus in der Vergangenheit, aus der Kindheit, dass wir so geprägt sind, dass man sagt, hey, du musst dich immer anpassen, damit du in Verbindung bleibst oder du musst lieb sein oder du musst immer hier sein für alle anderen, aber nicht für dich selbst. Und gerade wenn man so im Außen ist, zu viel, dann verlernt man irgendwann einfach bei sich selbst zu sein. Und dann ist eben das Problem, dass man dann nur noch im Außen ist, weil das kennt man. Und das andere kennt man nicht mehr, diese Welt. Ne? Und jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, habe ich gemerkt. Aber
kein Problem, das ist sehr spannend, ja, alles. Ja. Und da steckt ja auch wahnsinnig viel drin, weil wir hatten jetzt die ersten 3 Jahre von Kindern, die sehr, sehr wichtig sind. Aber es kommen ja nochmal dann diese 8, 9, 10 Jahre hintendran, wo die Kinder in nochmal 2 andere Frequenzen kommen, bis sie in diesen, wo wir Erwachsene überwiegend sind, wenn wir im Alltag unterwegs sind, in dieser Beta-Frequenz nennt man die, hinkommen. Die Programmierung findet einfach immer noch weiter statt bis zum 12., 13., 14. Lebensjahr. Und dann geht das ja auch los, man nennt das dann Pubertät, wo das Abnabeln losgeht und wo man wirklich anfängt, sein eigenes Ich zu finden und sein eigenes Leben irgendwo zu finden und leben zu wollen. Und in diesen Jahren, natürlich auch nach dem 3. Geburtstag bis zur Pubertät und auch dann nochmal in der Phase, hängt es ja wieder davon ab, was waren die äußeren, wie du auch sagst, gerade die äußeren Sachen, die auf mich eingeflossen sind, die Eltern, die Großeltern, die Geschwister, Kindergarten, Schule, inzwischen auch sehr viel soziale Medien. Die Kinder fangen immer früher an,
mit Handys oder anderen Bildschirmgeräten unterwegs zu sein und bekommen so, so viel mehr Einflüsse, als wir das jetzt noch bekommen haben, Olli und ich, zu
Absolut,
unserer Zeit.
Ja.
Ja, oder du hast auch gesagt, du warst ganz viel draußen als Kind, wir waren das auch. Und diese Einflüsse kommen ja auch noch dazu und das ist, wird alles programmiert und das ist dann auch irgendwas, wenn man dann relativ vielleicht sogar jung heiratet, schnell Kinder kriegt und die Kinder dann auch wieder so weit sind, dass sie aus dem Gröbsten raus sind, dann fängt man oft mal erst an zu schauen, ja, wo bin ich denn? Und wenn wir jetzt die Kurve kriegen, eben zu Selbstwert, und du hast ja noch einen anderen schönen Kurs, ja, Selbstführung, achtsame Selbstführung, das ja ganz gut auch zusammenpasst, finde ich, weil man muss ja erstmal seinen Selbstwert wiederfinden können, um sich überhaupt selbst führen zu können und achtsam zu sein. Und dann geht es wieder darum, diese Balance zu finden. Wir sind dann auch wieder beim Sozialen, weil man ist eine ganze Zeit lang einfach nur aufs Außen gerichtet, auf das soziale Umfeld und verliert sich innen und muss dann aber auch wieder aufpassen, dass, wenn man auf dem Weg zu sich selber ist und sich selber findet, auch nicht wieder das Außen verliert, weil dann kippt die Balance wieder in die andere Richtung. Und das in eine gute Balance zu kriegen, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil eben das ganze Vorfeld so bunt ist wie Konfettis und die einen eben so viel mehr durchgemacht haben als die anderen und bei den einen eben der Selbstwert auch so viel niedriger ist als bei den anderen. Und wie du sagst, du hattest ein gutes Fundament. Dadurch konntest du nach dieser Phase und nach diesem schlimmen Ereignis für dich, wo du plötzlich verlassen wurdest, dich auch wieder fangen und dich leichter raushangeln als andere das vielleicht können, die ein Leben lang gehört haben, du bist nichts wert und du bist nicht gut genug und sich irgendwie ständig schlecht gefühlt haben. Ja.
Genau. Ja, und es gibt ja auch, man nennt dieses Trait und State Selbstwert, nennt man das. Also das eine ist der lange Selbstwert, also der tiefgehende Selbstwert, den wir haben. Und das andere ist, der ist abhängig dann von eben genau diesen Lebensereignissen, die uns in kurz in eine kleine Krise führen können, aber auch wieder raus, zum Beispiel. Und wenn ich jetzt das nehme, ich sage das immer, wenn ich jetzt eine Narbe habe, und eine Narbe ist da in meinem Selbstwert und die ist da und die reißt wieder auf. Dann ist es schmerzhaft, dass ich eine Wunde bekomme, die schneller wieder heilt. Wenn schon eine Narbe da ist, die vielleicht mehrmals aufgerissen wird, dann wird die immer tiefer und größer, diese Narbe. Und genau das ist so ein bisschen symbolisch dafür, dass ich, wenn ich jetzt genau beispielsweise ein gutes Selbstwert habe und grundsätzlich weiß, ich bin liebenswert und ich bin gut genug, wie ich bin grundsätzlich, dann kann ich auch anders mit diesem Problem, wie du schön gesagt hast, umgehen. Wenn ich jetzt aber mein tiefer Grund Selbstwert ist, ich bin eh nicht liebenswert, ich habe sowieso nicht verdient, geliebt zu werden oder ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht leistungsfähig genug oder ich bin einfach nicht richtig, wie ich bin, ich muss mich immer anpassen, damit ich geliebt werde oder respektiert werde oder noch dabei bin, dann wird es halt einfach schwieriger, weil dann ist es wie immer die Bestätigung dafür, für dieses Urgefühl, das uns eben oftmals gar nicht so bewusst ist, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir eben nicht liebenswert genug sind. Und das ist eben genau das, dieses Unterschwellige. Es ist dieses unterschwellige Gefühl, das wir haben, dass wir uns beurteilen oder wie in diesem Prozess der Selbstbewertung, das ist ja ganz spannend, dass wenn man jetzt zum Beispiel das Selbstwertgefühl nimmt, das ist ja eine ganz große Spanne an Gefühlen, die wir uns selbst gegenüber haben. Also wir stellen grundsätzlich, wenn man diesen Prozess anschaut, wir stellen so, das bin ich, also mein Selbstbild, das ich habe, wie bin ich, wie sehe ich mich und so weiter heute. Und mit dem soll ich gegenüber, das ist auch spannend, wie habe ich eben genau das Gefühl, wie soll ich sein? Was kommen für Anforderungen von der Gesellschaft auf mich zu? Was denke ich denn, wie sollte ich sein, damit ich liebenswert und gut genug und geschätzt werde? Und dieses vergleiche ich miteinander und da entsprechend komme ich dann auf eine Lösung. Und die eine ist dann, ich bin gut. Ja, das passt überein, eigentlich so wie ich mich sehe und wie ich sein soll, wie ich bin und wie ich sein soll, ist relativ kohärent. Dann kommen positive Gefühle, dann habe ich ein positives Selbstwertgefühl, also da habe ich Freude, Stolz, ich fühle mich geliebt und so weiter. Und entsprechend in dem Prozess verhalte ich mich dann auch. Dann kommt das Selbstwertverhalten. Und auf der anderen Seite aber, wenn das nicht übereinstimmt, also wenn ich sage, oh, ich bin so, aber ich sollte eigentlich so und so und so und so sein und das stimmt nicht überein, dann habe ich ein negatives Selbstwertgefühl über mich und dann habe ich dann Frust oder ich fühle Scham oder ich bin verletzt oder ich fühle mich schlecht, ich fühle mich negativ und entsprechend ist mein Verhalten auch so geprägt und das zieht sich natürlich dann weiter. Wie gehe ich raus? Wie zeige ich mich? Wie selbstbewusst bin ich? Wie möchte ich gesehen werden? Wie kann ich hinstehen und sagen, das ist meine Meinung? Wie sehr fühle ich mich? Wie sehr bin ich meiner selbst bewusst zum Beispiel etc. Und das ist so ein riesen komplexes Thema und eigentlich unglaublich spannend, Jan.
Ja. Vielleicht können wir es nochmal ein bisschen von deiner eigenen Erfahrung jetzt zurückführen, weil das für mich klingt das alles sehr theoretisch oder ich kann mir das vorstellen, wie das so in einem Textbuch steht. Aber was mich wirklich interessieren würde, ist, also ist das ein Thema, was dich vorher schon beschäftigt hat, bevor dein Mann dich quasi verlassen hat? Oder ist es dann erst wirklich durchgebrochen bei dir? Und wie hast du es dann tatsächlich in der Praxis für dich gelöst?
Gelöst, ja. Also ich muss sagen, ich komme aus einem Umfeld, meine Eltern sind jetzt 53 Jahre verheiratet und gut verheiratet miteinander. Mein Bruder ist seit 1997 mit seiner Frau verheiratet. Ich habe einen Onkel und eine Tante, die beide sind auch über 50 Jahre mit ihren Partnern zusammen. Also kleine Familie, sehr viel, man ist zusammen.
Liebe kann man nicht sagen, aber eher traditionelle Beziehungen. Ja, das, bei uns ist das genauso.
Genau.
Ich bin auch der Erste, der sich entscheiden lassen.
Genau.
Und bei unseren Eltern war es sehr viel Liebe.
Ja.
Nein, aber was ich mehr damit sagen wollte, ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo es eben Scheidung und Trennung wie nicht gab. Dieses Ding gab es für mich bis 2016 gab es diese Vorstellung für mich einfach nicht. Und plötzlich stehst du da mit zwei kleinen Kids. Die große war 4, eben die kleine 13 Monate. Der hat nichts gesagt und plötzlich bist du alleine. Und dann dann fällt die Welt zusammen mal im ersten Moment. Und ich war ganz klassisch im Funktionsmodus dann drin. Also ich habe einfach nur noch funktioniert die ersten Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Und was mich hier sehr stark geprägt hat, war dann eigentlich auch die zweite Beziehung. Ich ging dann in eine zweite Beziehung rein. Wunderschöner Mann, von außen alles toll, heißt erfolgreich, intelligent. So, hat mir zu Beginn zumindest die Welt zu Füßen gelegt. Da habe ich gedacht, oh schön, toll. Aber was spannend war, innerlich habe ich gemerkt, aber irgendetwas stimmt nicht. Und ich habe dieses Gefühl nicht mehr zugelassen, weil bei mir war Gefühl in dem Moment, in der Zeit abgeschaltet, weil ich konnte keine Gefühle mehr zulassen. Das war so schmerzhaft und da war so viel, eben ich muss funktionieren, ich kann nicht mehr fühlen. Und ich habe diesem Gefühl nicht genug Raum zugeteilt, glaube ich. Und da war leider eine sehr, sehr toxische Beziehung. Also wirklich eine sehr zerstörerische. Der Mann war toll, aber er hat mich mehr und mehr, mehr, mehr klein gemacht. Und ich glaube, mit dem Grundverletzung aus dieser plötzlichen Trennung nach diesen vielen Jahren ist mein Selbstwert, habe ich gemerkt. Ich habe gestern gerade mit einer Freundin noch darüber geredet. Ich habe mich gefühlt wie eine Blume, die verwelkt. Weißt du, ich hatte keinen Platz mehr da. Es ging mir zwar am Anfang besser, aber es war dann immer so, ja, super toll, bist du so stark und schön, aber dann ging das immer mehr, wurde ich gedrückt, wurde ich hier, dieses Manipulative. Und du hast das wie nicht gemerkt und ich wollte es nicht sehen.
Und das war der zweite Mann jetzt, oder?
Das war der zweite Mann, genau. Ja, ja. Und dann habe ich dann gemerkt, hey, ich bin nicht mehr ich selbst. Und da habe ich mich dann entschlossen, weil ich habe dann 2021, im Januar habe ich meine eigene Praxis eröffnet. Und hatte am Anfang eher normal, also einfach ein bisschen grober, klassischer psychosoziale Beratung und habe aber eigentlich dieses Thema Selbstwert dann wirklich als meinen Befreiungsschlag fing ich an zu nehmen, weil ich habe mich dann so in diese Psychologie reingesetzt und so in dieses Thema Selbstwert, weil ich plötzlich gemerkt habe, hey, das war plötzlich, habe ich einfach gespürt, ich muss mich mit dem Thema mehr auseinandersetzen wieder. Mhm. Und dann, das hat mir so geholfen durch diese Auseinandersetzung wieder, wer bin ich? Weil wenn du anderen Menschen in diesem Thema helfen möchtest, musst du selbst bei dir wirklich gut sein, finde ich. Und das ist ja sowieso ein Thema, das ich finde, ist so, ja, man muss als Coach und Psychologe oder was auch immer sehr gut und klar bei sich selbst sein. Und das hat mir extrem geholfen und das hat mir auch wieder diese Stärke gegeben. Und da habe ich dann auch aus diesem Grund heraus, konnte ich dann auch aus dieser Beziehung schlussendlich hier raus, sage ich jetzt mal. Das hat mir auch geholfen. Und neben dem Persönlichen habe ich einfach gemerkt, seitdem ich mit Menschen arbeite, egal ob jung oder alt, ich habe alles. Ich habe von 14-Jährigen bei mir bis 66-Jährigen mittlerweile. Der Selbstwert ist einfach die Basis. Wie es uns geht, wo es blockiert, wie es ist, ob wir uns gut fühlen, welchen Wert wir uns selbst zuschreiben, wie wir uns Acht geben oder nicht. Und daher, glaube ich, ist es ein bisschen so in dieser Doppelspurigkeit. Auf der einen Seite, weil ich einfach gemerkt habe, dieses Thema ist ein Grundbedürfnis, sage ich jetzt mal, von uns allen. Und auf der anderen Seite wirklich für mich persönlich, aus meiner Geschichte heraus, wo ich gemerkt habe, am Anfang war es wie für mich ein bisschen egoistisch Selbsthilfe. Und heute ist es einfach ein Nutzen, ein unglaublich schönes Weitergeben. Auch heute, wenn ich mit meinen Klienten, wenn ich jetzt das Programm zum Beispiel mache, das geht ja fast 6 Monate mindestens, wöchentlich arbeite ich mit den Leuten, weil sie intensiv dranbleiben. Weil ich sage, wenn du Veränderungen machen willst, auf so tiefgehende Veränderungen, dann musst du einfach dranbleiben. Das ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, kannst du nicht einmal mit Hand hier und hast das Gefühl, du hast so ein Muckis und so ein Knapppopo, sondern du musst dranbleiben. Und dasselbe ist auch beim anderen.
Ja. Also ich würde da jetzt einmal gern reingrätschen, weil für mich sind jetzt ein paar Sachen, wer mich kennt, weiß, ich habe ein hohes Ordnungsmotiv. Und für mich ist jetzt ein bisschen viel gerade zusammen in den Topf reingefallen, dass ich gern für mich ein bisschen auseinandersortieren möchte, weil wir an diese Selbstwertgeschichten, natürlich jeder geht da ein bisschen anders ran, im Coaching ein bisschen anders rangehen. Für uns liegt ja immer, weiß der ja, der Life Sensor und die IMA als Basis vor Augen, wo wir den Menschen einfach dann viel besser verstehen können. Ja. Und ich finde, es gibt einen riesengroßen Unterschied oder nicht einen Unterschied. Es kann sich eben auch vermischen. Aber ich denke, man muss es mal unterschiedlich betrachten. Das eine ist der Selbstwert. Wie wertvoll empfinde ich mich? Und das andere ist das Gefühl, das du gesagt hast. Fühle ich mich überhaupt noch? Und das muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Also es gibt viele Menschen, die eben aufgrund von Kindern, aufgrund von Schicksalsschlägen, aufgrund von Beziehungen, ja, wir hatten einen ganz tollen Podcast erst vor kurzem mit der Barbara, wo es um Trennen und Verbinden ging und das Verbinden letztendlich auch darum geht, dass man sich erstmal wieder mit sich selber verbindet, weil eben gerade während Beziehungen so aus dem Ruder laufen, es oft passiert, dass sich der eine in der Beziehung verliert, aufgibt. Weil der andere dominanter ist, weil er mehr präsent ist, weil er sich einfach mehr lebt in der Beziehung. Für die ist es lustigerweise dann auch, habe ich so für mich die Erfahrung gemacht, wie der Blitz aus dem heiteren Himmel, wenn plötzlich eine Beziehung auseinandergeht. Das ist oft so, dass die Friede, Freude, Sonnenschein in ihrer Beziehung hatten, weil sie ja die Beziehung so gelebt haben, wie sie sind, wie sie es wollten und der andere verloren gegangen ist. Das heißt, ein niedriges Selbstwertgefühl kommt in meinen Augen nicht immer mit einher, dass man aufhört, sich selbst zu fühlen. Also diese eine Frage, wer bin ich, ist das eine, um sich wieder zu finden, wenn man sich trennt oder wenn die Kinder aus dem Haus gehen oder größer werden, aus dem Gröbsten raus sind, wo man sich selber zurückgestellt hat, beruflich wie auch immer, was übrigens nicht immer nur Mütter sein müssen, das können auch mal Väter sein. Es hat ja zum Glück ein bisschen zugenommen in den letzten Jahrzehnten, aber ich glaube, die Balance ist immer noch andersrum oder es gibt noch keine Balance, nennen wir es mal so. Und dann gibt es aber das andere, wo auch noch dieser Selbstwert einfach nicht vorhanden ist, wo man sich überhaupt nicht wertvoll fühlt. Und ich denke, dass, so wie du deine Geschichte jetzt erzählst, du im Grunde ein gutes Selbstwertgefühl hattest, weil du all die Jahre diesen tollen Rückhalt hattest und im Prinzip die Trennung erst und dann diese zweite toxische Beziehung, wo einfach der Mann dominanter war, dich in dieser Zeit erst klein gemacht hat. Für dich war es aber durch diese Grundprogrammierung dann relativ leicht, wieder zu dir zu finden, dein Gefühl für dich selbst wieder zu kriegen. Natürlich, du hast
gut,
ja
du musst
auch
aber natürlich schon, ja, aber ich glaube, was wichtig ist, du musst sehr in die Selbstreflexion und du musst wirklich mit dir echt knallhart rein und da bin ich. Ich habe hingeschaut und ich habe mir auch einen Coach geholt und habe gesagt, okay, let's find the black spots.
Das war das, was ich gerade sagen wollte, dass das dein Vorteil war, dass du in dieser Branche unterwegs bist und genau gewusst hast, was jetzt zu tun ist und dass du in dich reinschauen musst. Und das ist das, was viele, egal ob es jetzt ein tatsächlicher Selbstwertmangel ist oder nur eigentlich ich fühle mich nicht mehr oder eine Mischung ist, du musst wieder die Bereitschaft haben, bei dir hinzuschauen. Und dann wird es aber interessant, weil das ist das, wo ich das Gefühl habe, dass ganz viele da draußen, die in unserer Branche unterwegs sind, am Thema vorbei arbeiten, gerade wenn es um das Thema Selbstwert geht. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch noch mal ganz kurz einwerfen, weil da hast du vorhin schon mir den Ball hingeschmissen, den Unterschied zwischen Coaching, Beratung und Training, der wird immer wieder verwechselt. Beratung ist einfach, wenn man seine Erfahrungen, seine Expertise anderen weitergibt. Wenn man jemanden berät, was er tun soll, oder tun kann. Training ist wie Lernen, das ist wie ein Lehrer sein. Der lernt dir, bringt dir praktisch die Sachen bei, die er kann und die du auch lernen willst. Und Coaching ist immer noch das, dass man mit den Methoden, die wir haben, die uns zur Verfügung stehen, die wir lernen, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Methoden, um Menschen zu helfen, sein eigenes Potenzial zu entdecken und auf die Straße zu bringen. Mhm. Und zwar genau so, wie es nicht einmal nur zu ihm und zu seiner Persönlichkeit passt, sondern auch so, wie es dann ins systemische, ins soziale Umfeld integriert werden kann. Also das wollte ich nur da noch mal reinwerfen. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu dem, was mir so wichtig ist, weil ich das so oft festgestellt habe über, zum Glück, sehr schnell feststellen konnte über die IMA und über also unsere innere Motivanalyse und allen voran hier der Bestätigungswert und über den Live-Sensor festzustellen, ist es denn wirklich ein Selbstwertmangel oder liegen die Themen ganz woanders? Der Klassiker ist nämlich, dass das oft gern mit Motiven wie ein hohes Gerechtigkeitsgefühl, ein niedriges Sichtbarkeitsgefühl, ein niedriges Geselligkeitsgefühl, das manchmal auch zurückgegangen ist, weil man in den sozialen Rückzug geht, weil man eben denkt, man ist nicht mehr wichtig oder man soll sich nicht so aufspielen oder so wichtig machen, was einem wieder gesagt wird von außen. Das heißt, das ist etwas, wo ich oft festgestellt habe, da hängt es gar nicht so sehr an dem, dass man sich wertlos fühlt, sondern es hängt an den Dingen, dass man wie so eine Schnecke in Schneckenhäuschen gegangen ist, weil andere Motive praktisch ausgebremst wurden, die man früher vielleicht besser gelebt hat. Oder weil andere Menschen in mein Umfeld gekommen sind, deren Motive so stark sind, der Bestätigungswert oder Einfluss-Machtwert oder Sichtbarkeitswert oder Wettbewerb-Kampfgeist, ja, diese, wir nennen sie Leistungsmotive, wenn die sehr dominant sind bei Menschen in meinem Umfeld, dann drängt mich das oft automatisch zurück. Mhm. Und sich da auf wieder aber eine Art behaupten zu können, die wiederum aber zu mir passt, weil nicht jeder will ja ein hohes Einfluss-Machtmotiv kriegen oder ein hohes Sichtbarkeitsmotiv kriegen, aber trotzdem dann für sich zu erkennen, ich bin trotzdem in Ordnung so, wie ich bin, genau. Und der andere ist auch in Ordnung so, wie er ist. Ich muss jetzt nur wieder die richtige Kommunikationsebene finden, damit ich genauso wertgeschätzt werde, wie ich oder den Respekt für mein Sein entgegengebracht kriege, wie ich das auch anderen gegenüber bringe. Ja? Genau. Und das wollte ich dich jetzt eben nochmal fragen. Mhm. Wie findest du denn das dann heraus, wie wirklich stark dieser Selbstwertmangel vorhanden ist und wie sehr es einfach nur ein Losgelöstsein ist von meiner Gefühlswelt?
Ja, sehr gute Frage. Ich starte ja immer mit der IMA, weil ich auch, ich finde es ganz spannend, immer zu sehen, das hilft mir sowieso immer, das erleichtert mir auch schon meistens so zwei, drei Sitzungen zuvor, dass ich jemanden kennenlerne, weil ich kenne ja den nicht. Und es ist immer spannend, wenn wir dann die IMA machen und da mache ich immer so eine Zusammenfassung und die Leute sind immer ganz erstaunt, sagen, oh, bin ich das? Ich sage, ja, das ist auch aus.
Ja, genau. Du. Und geht es dir nicht auch so? Das Lustige ist ja, ich habe das gemerkt, bevor wir selber mit unserer IMA gearbeitet haben, dass ich viel zu sehr immer von meinen eigenen Tiefen ausgegangen bin und dachte, das muss jetzt schnell gehen und die wollen das oder das oder das und durch die Motive erst viel mehr verstanden habe, was sie eigentlich von mir brauchen. Ja,
ja, sehr, genau. Und ich glaube, dass in der Diskussion, ich fange immer mit so 1,5 Stunden am Anfang, dann nehme ich die IMA und den Live-Sensor und aus dem fangen wir mal die Grundsatzdiskussion an und stellen auch ein bisschen, wo die Zielsetzung ist, was möchtest du denn erreichen, wenn du mehr Selbstwert hättest als Beispiel oder du würdest dir weniger sagen, wenn und so weiter. Und übrigens, ich finde auch das Harmonie, das ist übrigens auch, also das ist etwas, was ich immer sehr sehe, dieses Harmonie, sehr oft sehr hohes Harmoniebedürfnis, Harmoniemotiv. Mhm. Und hier die Verlinkung eben auch, dieses, ich möchte nicht in Konflikte reingehen, weil ich möchte die Harmonie wahren oder ich möchte nicht streiten oder eben und vieles unterdrücken. Und ich glaube, für mich persönlich, noch schnell Klammer, das war in der ersten Beziehung bei mir sicher ein Problem. Wir hatten ein zu hohes Harmoniegefüge, sag ich jetzt mal, wo es keinen Platz hatte, zu wirklich mal sagen, hey, hör mal zu, irgendetwas stimmt hier nicht und wir müssen mal reden.
Einfach noch Klammer. Und du hast dich dann immer zurückgenommen wahrscheinlich, oder?
Genau, weil ich mochte das. Ich weiß, ich habe gedacht, oh schön, ich habe ein hohes Harmonie.
Weißt, das Tolle ist doch zu verstehen, dass es dann nur daran liegt, dass du im Prinzip lernen musst, ich sag mir nicht zu streiten unbedingt, weil das ist ja genau das, was man als harmoniebedürftiger Mensch nicht will, sondern eine Kommunikationsebene zu finden, die auf die Augenhöhe passt, ist, die erwachsen ist, die sachlich bleibt, wo man eben nicht von dem einen, ich sag lieber gar nichts mehr, und in das andere, wir reißen uns jetzt gegenseitig die Haare ausfällt, sondern wo man erkennt, ich muss eigentlich nur meine Kommunikation leicht verändern und nicht mein ich lieb mich mehr dahin bringen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass da oft draußen am falschen Thema gearbeitet wird, dass man nicht aufdeckt, was ist es denn eigentlich, und deswegen ganz toller Hinweis.
Genau, und das ist es, verstehen, genau, und das sage ich immer, auf die Reise, geh auf die Reise in dich selbst, schau hin, auch wenn diese Komfortzone so gemütlich und toll ist, ich sage immer, lass uns rausgehen und ich nehme dich immer wieder mal raus und komm, weil da ist, kommt natürlich zuerst diese Angstphase, oh Gott, was kommt da, unangenehm, was ist da, aber dann kommt die Lernphase und dann die neue Erkennungsphase und dieses, das ist ja genau das, dieses mutig nach außen, und das, glaube ich, ist ganz schwierig alleine, also wirklich diesen Schritt aus dieser tollen, netten Komfortzone raus.
Überhaupt zu erkennen, wo es tatsächlich hängt.
Und das überhaupt ist das, zu erkennen.
Weil viele in diesem Glauben eben stecken, ich habe keinen Selbstwert. Ja, das ist das, wo viele da draußen rumwandern damit. Deswegen ist es auch tatsächlich eins der meist gegoogelten Wörter im Coaching. Wenn jemand einen Coach sucht, dann ist Selbstwert eins der Hauptthemen. Ja, und wir stellen eben fest, wir sehen das ja, dass in der IMA der Bestätigungswert nicht der höchste Wert ist, der ist irgendwo in der Mitte. Das heißt, der Großteil der Menschen, die wegen Selbstwert irgendwo hingehen, haben nicht ein Selbstwertthema, sondern ein anderes Thema, an das sie rangehen müssen.
Ja. Und das ist eben, da, wie gesagt, also ich starte zuerst mit der IMA, dass ich mal im Grunde sehe, wie tickt diese Person, was ist das für ein Mensch? Was treibt den an? Was ist so die, was motiviert den, hält den zurück oder sie? Und dann, was hatte ich wirklich, ich gehe dann in die Lebensbiografie rein. Also wirklich die Geschichte, da gehe ich mehr wirklich in dieses, sage ich mal, tiefenpsychologisches schon rein. Weil es ist einfach so, die ersten Jahre, wie wir vorhin hatten, sind prägend.
Ja.
Und da ist schon ganz viel, sage ich jetzt mal. Und da finde ich auch relativ schnell raus, ist es wirklich ein tiefgreifenderes Problem mit dem Selbstwert, also oder sind es sogenannte Krisen im Moment, wie du gesagt hast, ist es einfach mal ein schlechteres Gefühl durch aktuelle Lebensereignisse, die wir haben oder einfach prägende Erlebnisse, die gerade derzeit oder über eine gewisse Zeit gekommen sind. Und da kann man relativ gut unterscheiden, wie tief gehend ist dieses Problem. Und das, glaube ich, ist auch das Wichtige, dass man wirklich in die Wurzel reingeht und schaut, okay, was ist es? Was ist die Wurzel des Problems, das ich habe? Oder sage ich jetzt mal so. Und mit Selbstwert ist es wirklich, es ist sehr komplex. Und ich glaube, wir haben einfach dieses Unbewusste, was ich immer wieder probiere, unbewusste Dinge ins Bewusstsein heraufzuholen. Und zu sagen, okay, das Verhalten, das ich habe, das ich vorhin beschrieben habe, in dieser theoretischen Abhandlung von dem Selbstbewertungsprozess.
Jetzt kommt übrigens das Wort Selbstbewusstsein, das nämlich bitte nicht zu verwechseln ist mit Selbstwert, weil genau das ist es, dass wir erstmal selbstbewusst werden müssen, um überhaupt klar zu werden, wo es hängt. Ja?
Ja, und da mangelt es eben auch viel und lustigerweise ist ja das Wort Selbstbewusstsein ist auch ganz oft falsch interpretiert. Das wird ja sehr viel mit dieser Selbsterhöhung oder Selbst, dass man denkt, oh, das sind Egoisten und die sind so stark und forsch und
fast sehen
nur sich, arrogant, genau. Aber das hat nichts, ein wirklich selbstbewusster Mensch hat nichts mit dem zu tun. Mhm. Ein selbstbewusster Mensch ist genau, der ging auf die Reise mit sich selbst. Der weiß ganz genau, voilà, der weiß genau, okay, warum tick ich so? Was macht das mit mir? Der ist sich selbst, seiner selbst sehr bewusst.
Genau.
Und entsprechend bewusst reagiert er oder sie. Und entsprechend kann sie auch agieren. Und das ist ja ganz spannend und das lege ich auch vielen Menschen ans Herz, auch gerade Frauen, wenn man es jetzt mit den Mit-40ern oder so, wo wir vorhin eigentlich grundsätzlich haben, dass man sagt, werde dir selbst wieder bewusst, erkenne dich selbst, schaue, wo kommen vielleicht gewisse Dinge her, das ist ja eben oft auf der Kindheit oder eben auch Jugend, wie du richtig gesagt hast, diese Adoleszenzzeit, da sind sie ja sehr stark geprägt von dieser sogenannten Peer Group, also Gleichaltrigen, ne, dass es so viel Einfluss oder eben auch diese sozialen Medien. Und da appelliere ich auf jede Eltern mit Jugendlichen oder Kids, je nachdem, wie vielleicht schon ein bisschen älter sind, redet mit euren Kindern, zeigt ihnen auch nochmal, dieses Social Media ist nicht die Wahrheit. Es ist einfach, da wird so viel am Selbstwert kaputt gemacht, weil sie denken, oh, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so toll, ich kann nicht überall hinreisen und so weiter. Und das,
und man verliert
was wir
sich.
Sehen, genau, man und, verliert
und
sich.
Und das Selbstbewusstsein verliert sich, ja, die Reflexion
absolut.
Verliert sich. Und
genau,
das alles, ja.
Genau, und auch wieder die Auseinandersetzung zu sagen, schau hin und schau, was es mit dir macht. Oder auch wirklich in mit sich selbst auch in immer wieder kritisch, sage ich, ich finde es wichtig, sich selbst immer wieder kritisch hinterfragen.
Ja.
Was heißt das für mich und was bedeutet
das? Lass uns
das
vielleicht mal noch anhand von einem Beispiel, weil das ist, glaube ich, immer was, wo man es ganz schön veranschaulichen kann, wenn du eins für uns hast, mal schauen. Vielleicht auch zwei im Vergleich, wo es ganz interessant ist, weil ich gehe davon aus, dass wenn du über die IMA den Menschen kennenlernst und über den Live-Sensor und deine tiefen psychologischen Methoden noch anwendest und wirklich in die Tiefe gehen kannst, um hinzuschauen, wo liegt da was begraben, um das hervorzuholen, gehst du ja eben nicht wie ein Berater dann mit deinem Programm stur vor. Du hast zwar einen Leitfaden, aber jeder wird wahrscheinlich dann entsprechend dem, wie er eben ist, von dir weiter begleitet.
Genau.
Und mich würde jetzt genau das mal interessieren, wie das dann eben unterschiedlich ist, wenn du zum Beispiel einmal rausfindest, und ich würde das vielleicht sogar ganz gerne an dem Thema Karriere oder Job oder Neuorientierung, will ich überhaupt arbeiten, muss ich arbeiten, kann ich arbeiten, weil das ist auch wieder sowas, ist es nur von außen geschubst, dass ich jetzt wieder zurück in den Job muss, will ich das, kann ich das, keine Ahnung. Mich würde das jetzt interessieren anhand von ein, zwei Beispielen, wie unterschiedlich es doch dann in verschiedene Richtungen gehen kann, wenn sich Und bleiben wir mal bei den Müttern, ja, obwohl ich, ich habe hier tatsächlich, wo das ganz ähnlich beim Olli gelaufen ist, der hat zwar gearbeitet, aber er hat seine Karriere für seine Kinder viele, viele, viele Jahre und auch sich selbst zurückgestellt, weil ihm die Kinder einfach wichtig waren und hat erst, als die eben auch aus dem Gröbsten raus waren und eigentlich der Erste schon zum Studieren gegangen ist, angefangen wieder an sich zu denken und sich wieder zu finden und sein Leben auch noch mehr leben zu wollen. Du kannst ja gleich auch noch mal gerne selber was dazu sagen.
Ich bin froh, nicht unterbrechen, ja.
Aber deswegen würde mich das interessieren und ich glaube, das wäre jetzt auch für die Hörerinnen, Hörerinnen interessant. Wie unterschiedlich ist das denn dann? Was passiert denn dann? Welchen Weg geht man zum Beispiel, wenn man niedriges Selbstwertgefühl hat und das wieder kriegt oder findet? Oder für sich auch rausfindet, ja, aber ich bin gar nicht so angetrieben, dass ich vielleicht Karriere machen will oder muss und wie kann es dann weitergehen? Ja. Vielleicht hast du da ein, zwei Beispiele einfach, wo man das sieht, wie schön sich das auflösen kann, wenn man sich wieder entdeckt in unterschiedliche Richtungen.
Ja, sehr. Also ich denke, ein ganz schönes Beispiel, das mir jetzt in den Sinn kommt, ist eine Frau, die ist jetzt, was ist sie, 46, glaube ich. Und die steht genau an diesem Punkt. Und jetzt wieder, die Kids sind jetzt groß genug, dass sie gesagt hat, doch, ich möchte jetzt wieder arbeiten. Sie hat ursprünglich, hat sie Kommunikation studiert und ist aber ganz, ganz kleines Teilzeitpensum irgendwo für PA-Stelle dann irgendwann mal gefunden, ein paar Jahre später, aber war jetzt sehr... war ein bisschen, was will ich und was soll ich? Und da war der Mann immer sehr dahinter gesagt, du musst doch das und das und das. Und sie hat immer gedacht, oh, ich muss doch das und das, ich muss wieder in das rein und das ist doch meins. Und aber hat irgendwie gemerkt, nein, irgendwie, sie findet nicht wirklich was oder nicht spricht sie an oder sie hatte wie so ein bisschen auch Unsicherheiten, nach so langer Zeit weg, ich bin völlig weg vom Fenster, kann ich das noch oder nicht? Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal eine IMA machen, mal schauen, wie du heute, weil viele Menschen sind so in der Vergangenheit festgesteckt und sie sind so irgendwie, vor 20 Jahren habe ich mal das studiert und das muss doch, bin ich jetzt heute noch, weil damals hat mich das doch interessiert, ja? Und weil du in der Zwischenzeit immer so im Außen warst und irgendwie nur mehr darauf geschaut hast, dass die anderen, was interessiert die anderen und selbst, dich hast du wie verpasst, diesen Prozess, wer bin ich heute eigentlich? Und da finde ich die IMA ganz eine schöne Grundlage, weil bei ihr hat man dann plötzlich gemerkt, hey, die wäre super in Finance. Also weißt du, irgendwie von den Motiven, von den allem her. Und ihr Mann hat sie überhaupt nicht gesehen, weißt du. Und dann habe ich mit ihr, habe ich das mal durch, habe gesagt, was würde dir dann gefallen oder Menschen? Und dann haben wir so Szenarien entwickelt und plötzlich hat sie gemeint, hey, genau das ist es. Und sie möchte jetzt mittlerweile hat sie eine Stelle gefunden in einem Kinderhort im Finance. Und sie hat gerne Kinder, aber trotzdem Finance. Und die ist super, und HR, weißt du, HR und Finance, so ein Gemisch ist es da. Und die ist super happy jetzt. Und die wäre nie da drauf gekommen. Weißt du, war so, weil ihr Mann und die anderen, doch, ja, du hast doch mal studiert und du solltest doch. Ja. Die war so gefangen in dem, aber hat gemerkt, irgendwie, nee, weiß nicht, fühlt sich nicht richtig an.
Und da sieht man eben auch, dass, wie du am Anfang so schön gesagt hast, wir entwickeln uns ja ein Leben lang weiter und wir sind ja immer auf unserer Reise. Selbst wenn ich heute denke, ich gehe meinen Weg, ich habe mich gefunden, wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit unserem Leben und wir haben auch das Gefühl, dass das, was wir tun, ist das, was wir tun wollen, aber wir sind auch trotzdem auf einer Reise. Und auch dieses, was immer gerne behauptet wird da draußen, Motive verändern sich nicht. Das ist einfach Quatsch. Motive verändern sich. Und die dürfen sich auch verändern. Durch Ereignisse, durch Erfahrungen, durchs Alter. Ja, auch weil man es will, weil man dran arbeitet. Nur die ihre Motive nicht kennen, arbeiten in der Regel auch nicht dran. Aber wir wissen, dass die an ihren Motiven arbeiten, da verändert sich auch gewaltig was im Leben dann. Und die man aber hat, und das stelle ich auch immer wieder fest, ich habe auch so ein paar Motive, wo ich so bis heute vielleicht verändert sich das, aber auch nochmal sage, nein, diese 2-3 Motive will ich nicht verändern. Das sind meine Motive. Okay. Und in denen lebt man sich dann in der Zeit aber auch aus oder will sich in der Zeit ausleben. Und das kann sich aber eben, wie du gerade gesagt hast, verändern. Ja, das war ein super schönes Beispiel. Jetzt gern noch ein zweites.
Sehr gut. Ein zweites Beispiel ist, welches soll ich da nehmen? Vielleicht nicht unbedingt mit Job oder Finanz, aber eines, was mir unglaublich geblieben ist und was ich ganz ein schönes und tiefgreifendes Beispiel habe. Ich habe einen Workshop, ich halte zum Teil auch Workshops und ich habe für eine lokale Bank habe ich einen Workshop über Selbstwert und achtsame Selbstführung gehalten. Und da war eine Frau, eine ältere Frau, und die war sehr nah am Wasser. Habe immer gemerkt, wenn diese Themen, und wir haben dann Übungen gemacht und so. Und dann habe ich sie angesprochen, habe gesagt, hey, alles okay? Und dann habe ich gesagt, ja, die würde sonst gerne mal vorbeikommen. Habe ich gesagt, gut. Dann ist sie dann wirklich, hat sie sich gemeldet später und gesagt, ja, sie hätte seit 30 Jahren unglaubliche Panik und Angst vom Tod ihrer Mutter. Und sie wisse nicht, das blockiert sie in der Arbeit immer mehr, es blockiert sie in ihrem Alltagsleben, mit Familie, mit allem. Das ist ganz schwierig für sie, sie ist da völlig blockiert. Gut, habe ich gesagt, gut, dann schauen wir mal, was da dahinter ist. Und eben auch, so wie es die IMA und so gemacht, das war relativ eine ausgeglichene, das fand ich noch spannend, das ist auch so, das, ja, das war so ein bisschen alles. Und dann mit der Zeit, wir haben uns dann sehr intensiv auseinandergesetzt, was ist denn dahinter? Warum ist diese Angst da von dem Tod ihrer Mutter? Und die war ja um die 90, die Mama. Und warum so lange blockieren und schlecht, ne? Und das immer schlechter werden, nicht rauskommen. Und dann habe ich mit ihr wirklich die Ursprung, am Anfang war nicht viel da, und das ist ganz spannend, am Anfang kommen die Leute und denken, es ist A, aber dann plötzlich merken, es geht überhaupt nicht um A, sondern es ist dann B und C und D, und das finde ich immer so spannend. Es ist meistens nicht das, warum sie kommen. Und wir haben dann wirklich in die, und plötzlich, und das war so schön, hatte sie dieses Aha-Erlebnis. Das war irgendwie wir sind dann auch so ein bisschen in die Glaubenssätze rein und die Themen, was sie hat und warum sie ihren Wert, den sie sieht, und ihr eigenes Wertesystem haben wir ziemlich angeschaut und ihre Lebensgeschichte. Und da war also, dass der Papa sehr früh gestorben ist, ganz schlimm an Krebs, und er ist wirklich, sie sagt, verreckt eigentlich. Mhm. Und das hat ihr damals so, aber man hat nie darüber geredet, und sie hat wie diese Position vom Papa übernommen. Genau. Und sie war dann immer völlig in der falschen Rolle drin, hat also viele, viele Sachen übernommen, die sie nicht hätte müssen oder sollen als Kind, weißt du, oder auch als junge Frau dann. Und hat immer für diese Mutter, hat sich sehr angepasst. Das ist eben auch dieses hohe Harmoniebedürfnis wieder. Sie hat ein sehr, sehr hohes Harmonie, alles recht ausgeglichen, aber die Harmonie war sehr hoch.
Und ist in die Elternrolle gegangen. Ne?
Ist voll in diese Elternrolle rein. Und plötzlich aber hat sie erkannt, für die Mutter, genau. Und ja, also hat wie den Vaterersatz gemacht, weißt du. Und plötzlich hat sie ich möchte nicht zu detailliert halt rein, aber ich sage jetzt, plötzlich hatte sie dieses Aha-Erlebnis und sie hat wirklich verstanden. Und das liebe ich so. Das habe ich immer wieder. Wenn die Leute plötzlich sehen.
Licht sehen,
verstehen, Licht. Und dann ist so dieses, aha, darum ist das. Und verstehen lernen und sich dessen bewusst werden, warum sie so.
Und
so
dann ist die Veränderung leichter.
Und dann kommt Rogers würde Aktualisierungstendenz nennt er das. Also dann kommt eigentlich das ins Rollen und dann kann man wie nicht mehr zurück von diesem Prozess. Darum sagt man ja auch, man ist nicht mehr gleich wie damals.
Ja.
Weil du gehst ja vorwärts, ne? Und sie hat dieses wie genommen, und das unglaublich Faszinierende an dem war, sie hat dann verstanden, dass sie aus dieser Rolle, und sie muss wie diese Mutter von diesem Thron runterholen und auf die gleiche Ebene setzen. Und auch, sie hat eigentlich jahrelang getrauert um diese Mutter. Und das Spannende war, die Mama ist vor 3 Wochen gestorben. Und sie kam am Morgen, ich habe ihr angesehen, die war anders. Und sie hat mich nur umarmt und hat gesagt, Nina, meine Mama ist jetzt gestorben und ich fühle nur Dankbarkeit. Und ich
konnte loslassen.
Sie konnte loslassen.
Ja.
Und das, was sie 30 Jahre, weißt du, das ist mir so geblieben, wenn du 30 Jahre lang dein Leben so einschränkst, und die war wirklich eingeschränkt am Schluss und blockiert mit vielem, was etwas, wenn du das erkennst und lösen kannst und loslassen kannst, aber du musst hinschauen, du musst aus dieser Komfortzone raus.
In dieser falschen Rolle steckst und überhaupt nicht mehr bei dir dann bist.
Ja. Genau, und das ist vielleicht auch zu übertragen auf eine Mama sein. Weißt du, ich habe auch Frauen, die sagen, hey, ich mag nicht immer diese Mama mehr sein. Ich bin müde vom Mama sein. Ich habe keine Lust mehr.
Wir haben da und das ganze Ereignis, dass die Mutter dann gestorben ist, war für sie wahrscheinlich dann viel verkraftbarer, als wenn sie vor deinen Sessions war. Ja, weil vorher hat sie sich noch identifiziert wie mit dem Ex.
Genau, das sagt Ehemann, sie auch. Ja, klar, ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Nina. Und ich sage klar, nein, ich sage immer nein, du hättest es schon, aber ich habe dir auch geholfen, gemacht hast du. Das ist mir auch immer wichtig. Weißt, viele kommen ja nur dank dir oder du bist. Und ich sag, nein, machen schlussendlich musst du. Und ich kann dir helfen, ich kann dir zeigen, ich kann dir vielleicht dich begleiten auf dem Weg, aber machen musst du selbst.
Wie fühlt sich sicher, dass jetzt ein komplett neues Leben nochmal vor sich hat, oder?
Voll. Kann ich mir vorstellen. Die ist so entspannt, die Frau, das ist komplett anders, alles, wie sie wirkt, sie ist sich selbstbewusster geworden.
Ja. Mhm. Und sie ist jetzt in die Rolle gegangen, in der sie sein muss, nämlich in eine normale Erwachsenenrolle und raus aus der Mutterrolle, sonst hätte sie vielleicht jetzt, ich sag mal, die nächste Person gefunden, für die sie Mutter ist. Ich kenne wirklich einige Personen, die ein Leben lang, egal was sie tun, jedem gegenüber in der Mama-Rolle sind. Mhm. Und gern wird das verwechselt mit Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft ist was ganz was Tolles. Aber wenn jemand sie gar nicht will, dann ist das auch in dem Moment nicht mehr unbedingt das Tollste. Und Hilfsbereitschaft heißt nicht immer gleich, in der Mama-Rolle zu sein. Aber ich glaube, das sollte man mal für sich selber reflektieren. Ich weiß nicht, ob du unsere Augenhöheübung auch kennst, aber für uns ist das eine der wichtigsten und stärksten Übungen, mit der man eben feststellen kann, in welcher Rolle bin ich in Beziehung zu jemand anderem. Und wenn ich nicht in der Elternrolle gegenüber meinen Kindern, sondern gegenüber Erwachsenen bin, dann läuft was falsch. Gegenüber Kindern muss ich in der Mama-Rolle sein und oftmals nimmt man das dann, oftmals passiert es aber auch so, wie du sagst, dass in sehr jungen Jahren schon mal einen Elternteil verliert und dann mal plötzlich in die Rolle für dieses Elternteil geht und das übernimmt und vielleicht sich sogar dann sehr jung auch schon Kinder wünscht, um diese Rolle weiterleben zu können. Mhm. Und irgendwann gehen dann die Kinder aus dem Haus und dann ist keiner mehr da, für den man noch mehr Elternteil sein kann und dann bricht die Welt zusammen. Also für sich wirklich festzustellen, in welcher Rolle bin ich denn gegenüber den Menschen, mit denen ich hauptsächlich agiere, unterwegs, wie gehe ich mit denen um und ist das auch von der anderen Seite überhaupt so gewünscht, das ist auch echt ein Befreiungsschlag und also wir lieben diese Übung, weil die vielen Menschen schon die Augen geöffnet hat, um eben nicht auch wieder beim Selbstwert anzukommen und das damit rein zu vermischen, sondern einfach nur festzustellen, hey, ich muss gar nicht mehr Mama sein. Hey, ich muss gar nicht die Verantwortung dafür denjenigen übernehmen, weil der ist ja selber groß. Ja, das hat für mich auch ganz, ganz, ganz viel verändert in meinem Leben damals. Ja.
Absolut. Und was mir sehr geholfen hat, immer, ist auch die, weißt du, diese Beeinflussung von außen. Also, dass ich mich jetzt ganz oft frage, ganz bewusst, hey, bin ich das? Oder ist das im Außen? Hat das mit mir zu tun oder nicht? Und im zweiten Sinne sage ich, kann ich das beeinflussen? Ja oder nein? Und wenn ja, okay, das und das und das. Und dann kann ich mir so einen Plan machen, wie ich jetzt das beeinflusse, wenn ich leide oder wenn eben nicht glücklich bin. Aber was eben ganz oft auch ist, dass es nein ist. So viele Dinge können wir nicht beeinflussen, die uns aber ins Leiden bringen, über die wir uns unglücklich machen oder so weiter. Und wenn es nein ist, dann habe ich zwei Möglichkeiten, sage ich immer. Du hast entweder die Möglichkeit, dass du dann zuerst sagst, okay, dann muss ich das akzeptieren lernen, dass es so ist, weil ich kann es nicht beeinflussen. Und wenn ich das nicht oder eben gar nicht geht, dann muss ich dieses System verlassen. Da muss ich raus. Das bleibt mir dann übrig. Und ich glaube, mit dem, das hat mir unglaublich viel Leichtigkeit. Und das gebe ich all meinen Klienten immer mit, das ins Training. Über, schau, ist es deins oder ist es nicht deins? Und wenn es nicht deins ist, weg damit. Wirklich. Wir machen uns so viele Sorgen und Gedanken um viel zu viele Dinge, die nicht unsere sind, die nicht auf unserer Kappe lasten, weißt du, das glaube ich auch. Das ist vielleicht auch wertvoller Tipp für die Leute da draußen.
Absolut.
Bewusst damit umgehen, was ist meins und was nicht.
Ich habe nochmal eine andere Frage. Also Und ich kriege das ganz schwer eingeordnet. Also was ich jetzt in der bis jetzigen Konversation gelernt habe, die fand ich sehr interessant, war das eine, das Selbstwert. Und wenn ich die Connection mit mir selbst verliere, aus welchem Grund auch immer, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Und nur als Beispiel, uns geht's auch so, und ich habe jetzt gerade nochmal in meine Vaterrolle drüber nachgedacht, aber uns geht's auch so, dass wenn wir so beschäftigt sind mit unserer Arbeit beispielsweise und wir es dann endlich mal schaffen, gestern ist das Internet bei uns ausgefallen, mehrere Stunden, und dann haben wir gesagt, okay, was können wir denn noch tun? Okay, ja, wir können noch die von der Reinigung was abholen und nochmal zur Bank gehen, und auf dem Rückweg sind wir dann in einem Restaurant hängen geblieben beim Gläschen Wein, und dann haben wir gesagt, okay, wie geil ist das denn? Da muss erstmal das Internet ausfallen, dass wir überhaupt wieder rauskommen und sagen, okay, wie wertvoll ist das eigentlich? Da draußen, wie schön ist das, und das sollte man öfters tun, und wo man sich eben nicht selbst immer so verliert, jetzt zum Beispiel wie wir in der Arbeit oder in der Kindererziehung, ja? Ganz oft ist so, wenn man so oft für andere Menschen da ist, vergisst man sich selbst, dieses Helfersyndrom nimmt überhand, ja, ich habe meine Eltern gepflegt, wir haben unsere 5 Kinder großgezogen, und uns teilweise sind wir da immer noch beschäftigt ab und zu, und dann, wenn wir uns fragen,
ja, was, auch immer sein, weil das wird auch immer sein, immer
aber was will ich denn, wenn ich mich dann frage, ja, was will ich denn jetzt eigentlich, dann muss ich wirklich drüber nachdenken, und dann kommt immer die Antwort so, ja, eigentlich bin ich happy, ja, und das eigentlich heißt ja dann, ich bin nicht wirklich happy, aber ich weiß noch nicht warum, aber darüber wollte ich jetzt nicht sprechen, ich wollte nochmal über den tatsächlichen, über das Wort Selbstwert, da steckt der Wert drin, da steckt für mich auch Geld drin, irgendwie, ja. Wir haben neulich mit einer Partnerin gesprochen, die ist selbstständig. Und da ging es darum, ja, als Selbstständiger, wie viel Geld kannst du denn verlangen? Was bist du denn wert? Ja. Und wenn du sagst, ich bin selbstständig, dann vergleichst du dich irgendwie mit Handwerkern, ja, sag ich mal. Egal, was du für einen Job machst, aber der Klavierlehrer ist auch selbstständig, der nimmt vielleicht 13 Euro die Stunde. Der Mann, der den Fernseher repariert, nimmt 30 Euro die Stunde. Der Rechtsanwalt nimmt 200 Euro die Stunde. Ja, die sind aber alle selbstständig. Und der Wert ist unterschiedlich von der Berufsbezeichnung. Und dann habe ich gesagt, was passiert denn, wenn du sagst von dir, du bist nicht mehr selbstständig, sondern du bist Unternehmerin? Ja, dann, so wie ich mit mir selbst rede, dann steigt das Wertgefühl von mir selbst plötzlich ganz woanders hin. Denn was gibt es denn für unternehmerische Vorbilder, und was verdienen die denn? Was sind die denn wert? Ja. Und wie organisieren die ihre Arbeit anders? Ja. Also das ist ein kompletter Mindset-Switch, wenn ich mir sowas überlege, wie ich selbst mit mir rede.
Das ist so. Und da kann ich tatsächlich noch meine eigene kleine Geschichte dazu erzählen, die ich damals hatte, als ich in der Coaching-Ausbildung war, wo ich erst mal richtig festgestellt habe, dass ich nicht nur von mir gefühlt losgelöst war, weil ich überall war, bei meinen Kindern, in meinem Job und überall, ich war für alle da, nur nicht für mich selber, aber mein Selbstwertgefühl war wirklich, wirklich am Boden. Und ich weiß noch, wir haben uns vorgestellt am Anfang von der Coaching-Ausbildung, und wir wurden gefragt, was wir so machen beruflich und bis dahin gemacht haben. Und ich sagte, ich bin Werbekauffrau. Ja, ich war aber zu der Zeit schon 16 Jahre Unternehmerin mit einem Unternehmen, das 7-stellig Umsatz gemacht hat und über 10 Mitarbeiter hatte. Und genauso habe ich mich aber auch gefühlt von meinem Wert her. Ja? Und sie schaute mich mit großen Augen an und sagte, aber ich habe doch nachgeschaut, was du machst. Du hast doch ein Unternehmen, du hast doch ein Business, du bist doch Unternehmerin. Und da habe ich echt geschluckt, so wie jetzt auch gerade, weil ich noch genau weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Was das in mir verändert hat und dass ich das überhaupt erstmal zulassen musste, was ich schon geschaffen habe, und dass da tatsächlich nicht nur jetzt ein emotionaler Wert da ist, sondern das, was Olli gerade meinte, auch tatsächlich noch sehr viel mehr anderer Wert schon da war, den ich aufgebaut hatte und wo man auch stolz drauf sein kann. Und ja, Menschen reden immer nicht gerne übers Geld, weil irgendwie auch das so ein Mindset ist, irgendwie, dass wenn man viel Geld verdient oder wenn man gutes Geld verdient, man gleich wieder in einen anderen Schubladen geschoben wird, was ich sehr schade finde. Es hat halt alles sein Schwarz und Weiß natürlich, aber da gibt's auch ganz viel Luft und viel Bunt wieder dazwischen. Aber das ist auch ganz interessant. Tatsächlich mal danke dafür, Olli, ja, den Selbstwert auch mal ruhig anzuschauen. im Sinne von, was hat es denn für einen finanziellen Wert? Ja.
Absolut. Und ich glaube, hier haben die Frauen noch viel aufzuholen. Glaube ich mehr als die Männer. Also ich nehme an, in Deutschland ist es dasselbe, aber in der Schweiz.
Absolut.
Und gerade in
warum behaupten wir uns denn nicht und wollen das gleiche Geld wie Männer haben? Da sind wir doch wieder beim Selbstwert.
Ja, ja.
Warum schaffen wir das nicht zu sagen, sorry, ich leiste hier eins zu eins das gleiche, vielleicht sogar mehr, weil das ist nämlich auch so ein Ding von Frauen, dass sie sich immer doppelt und dreifach und vierfach beweisen und noch besser sind als viele Männer. Ich will nicht pauschalisieren, ich hasse pauschalisieren, aber das passiert einfach oft auch da draußen. Und trotzdem nehmen wir das oft so hin, dass wir weniger kriegen und damit natürlich auch zurückgespiegelt wird, wir sind weniger wert. Ja.
Genau. Und das ist eben, wie ihr richtig sagt, beide, das ist das Mindset. Und das ist auch, was ist meine Arbeit wert? Und ich hatte am Anfang, da haben wir wirklich zum Glück, ich hatte so eine super Business Coach damals und die haben mir die Kappe gewaschen, weil ich war genau gleich unterwegs. Die hat gesagt, also ja, was wertest du denn dem, das und das, ist das ein bisschen, sie so, Nina, du arbeitest mit Thema Selbstwert. Also dann verkaufe dich doch nicht unter Wert. Und die haben mir so irgendwie so. Und plötzlich habe ich gesagt, eigentlich hat die Frau echt recht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut. Und sie hat mir auch sehr die Augen geöffnet damals. Und es ist so, weil ich sage jetzt auch, mein Programm ist nicht das günstigste. Aber die, die das machen, die haben investieren in sich selbst. Und die sind so motiviert. Ich habe die tollsten Klienten, sage ich immer, weil die wollen. Und ich habe meinen Stolz auch drum. Und ich sage, hey, meine Arbeit ist wertvoll. Ich habe so viel Zeit investiert da drin. Ich habe so viel gegeben. Ich gebe den Leuten so viel mit für ihr ganzes Leben. Das sollte eigentlich unendlich viel wert sein.
Unbezahlbar.
Und mit diesem, unbezahlbar, ehrlich. Und, weil das, was wir ihnen mitgeben, ist besser als jede Louis Vuitton-Tasche, sage ich jetzt mal.
Absolut.
Oder was auch immer. Weil
das ist, und bei vielen Kunden ist immer Geld da fürs Nägelmachen.
Alles andere. Voll.
Für was weiß ich, aber... diesen Effekt von gutem Coaching, den kann man in Geld gar nicht bemessen und den müssen wir als, oder unser Partner als Coaches aber auch ihren Kunden klar machen.
Und sorry, wenn ich da auch wieder reingrätsch, das, was ich dazu sagen will, ist, dass diese Versuche im Außen den Wert zu heben, durch, wie du sagst, Louis Vuitton-Taschen oder wie du sagst, schöne Nägel.
Selbsterhöhung,
oder
genau.
Wir brauchen uns heute nur umschauen, was Frauen mit sich machen lassen, um nach außen vielleicht wertvoller und nicht nur schöner, sondern auch wertvoller aufzutreten, das im Innen nicht heilen kann. Wir müssen unseren Selbstwert innen finden. Und dann sind viele Dinge im Außen gar nicht mehr so wichtig. Für Menschen, die einen hohen Ästhetikwert haben wie wir, Nina, für uns wird es immer wichtig sein, auch schön angezogen zu sein. Aber es macht uns nicht aus, sondern es ist ein Teil unseres Antriebs und nicht ein Teil unseres Selbstwerts. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu unterscheiden.
Ja, absolut. Da bin ich völlig bei dir, weil ich mache das nicht, weil ich anderen gefallen will, sondern weil ich mich damit wohlfühle und ich es schön finde.
Genau.
Und das ist so. Und ich glaube, dasselbe auch mit du schön, und ich weiß, das ist vielleicht abgelutscht, aber Schönheit kommt einfach von innen. Und wenn du das hast wieder und dieses Strahlen hast und du kommst in den Raum, weil du bist mit dir und es ist egal, ob du jetzt ein bisschen mehr Popo hast oder weniger oder schöne Haare oder nicht letztendlich, es macht aus, wer bist du als Mensch. Und ich glaube ganz tief, die alles aufspritzen und dieses Artificial schon fast, dieses künstliche Aussehen, das ist, weil du dich selbst nicht gerne hast. Gerne hast, dann brauchst du das
nicht. Du machst ja auch was aus dir, was du gar nicht bist. Du machst einen anderen Menschen aus dir und hast dich nicht nur dann im Inneren, sondern auch noch im Äußeren verloren.
Genau.
Ja. Das sind halt auch Unsicherheiten.
Aber das ist ein riesiges Thema, natürlich ein anderes. Da können wir gerne nochmal einen anderen
Thema.
Podcast
ich möchte
drüber
das auch
machen.
Nicht verurteilen, das darf ja jeder, jeder machen, wie er es will. Ich möchte da nur mitgeben, sich wirklich, wie wir jetzt eine Stunde drüber geredet haben, zu hinterfragen, machen Sie es wirklich für sich oder machen Sie es für andere, um da mithalten zu können? Und ich glaube, wenn man diese Frage für sich ehrlich beantworten kann, dann wird man auch die richtigen Entscheidungen dahingehend treffen.
Es ist, wie gesagt, auch okay, wenn. Also wenn jemand wirklich sagt, hey, ich für mich fühle mich besser, aber dann kommt es auch anders rüber, glaube ich.
Ja.
Das ist eben genau das.
Genau.
Und es ist auch in Ordnung. Aber wenn man es nur macht, und das ist halt eben wieder das, was wir vorhin hatten, diese Einflüsse, die echt nicht zu unterschätzen sind, wie all diese, du musst so aussehen, damit du wertvoll bist. Das suggeriert uns ja das Außen, diese Social Media, so sehr. Du musst so und so sein, damit du okay und wertvoll bist. Und wenn du in der Jugend so geprägt wirst, ist auch ganz wichtig, nicht nur die ersten 3 Jahre, sondern auch diese Zeit.
Ja.
Und dann immer das Gefühl hast, ich bin das aber nicht, dann zieht sich das halt auch weiter. Ne? Das ja. ist so.
Ich wollte noch 2 Sachen sagen, gerade die mir gerade noch einfallen. Nochmal zu diesem Thema, wie wertvoll empfindet sich eigentlich ein Coach mit der Arbeit, die sie oder er leistet? Und oh. was ist es wert? Ich kenne einen Coach, der als Sozialpädagogin oder Coachin, die als Sozialpädagogin arbeitet nebenher, mhm. ja, die wirklich, ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt Tausende und viele Jahre an Euros investiert hat in ihre Weiterbildung, dass sie da mhm. praktisch von der Sozialpädagogin Richtung Coaching gehen kann und Menschen viel besser begleiten kann und das maximale Potenzial aus ihnen herausholen kann. Von ihrer Umwelt wird sie aber immer noch angesehen als Sozialpädagogin. Und die kommen ohne Scheiß, kommen auf sie zu und sagen, darf ich dich mal zum Kaffee einladen und können wir mal über meine Kinder sprechen? Ja? Oh. Das heißt, in dem Sinn oh. ist dann die Coaching-Arbeit wertgeschätzt mit 2,20 Euro beim Chibo oder beim Starbucks wahrscheinlich 5,20 Euro ja, für eine komplette Coaching-Begleitung. Aber was ich nochmal auf der anderen Seite sagen möchte, ist, wenn du nichts bezahlst für eine Leistung als Nutzer, dann ist sie auch nichts wert.
Für dich?
Ja, für dich. So. Wenn ich ein kostenloses PDF konsumiere, was ich mir aus dem Internet gezogen habe, oder mir einen Social Media Post über Selfcare anschaue, ja, der mhm. nichts kostet, dann ist der auch nichts wert. Aber wenn ich zu einer Selbstwertcoaching geht und 5.000 Euro bezahle für ein 3-Monats- oder 6-Monats-Programm, ja, dann mhm. möchte ich sicherstellen, dass dieses Geld gut angelegt ist und dass ich auch wirklich ja. den letzten Cent da raushole für mich. Ja, das heißt, ich habe ein ganz anderes Engagement. Das heißt, als Coaches tun wir unseren Kundinnen keinen Gefallen, wenn wir zu billig sind, weil dann kein Engagement ist auf der Seite der Kunden. Wollte ich nochmal sagen. Nee,
das ist so. Aber man muss auch aufpassen, weil es gibt auch ganz viele, die wahnsinnig viel bla bla bla, genau.
Absolut.
Und nichts dahinter. Und es ist auch schwierig, gute Menschen zu finden, die wirklich, ja. Und die machen auch viel kaputt, finde ich, in diesem, weißt du, dieses Großveranstalten kostet viel, ziehen ab, aber eigentlich hast du nichts davon.
Es ist gar nicht so schwierig. Die wirklich guten Coaches und die wirklich guten Menschen sind nur nicht so laut im Marketing, weil da sind die nämlich nicht gut.
Genau.
Die aber gutes Marketing machen, sind gut im Marketing. Und ich sage es jetzt mal böse auch, ich will nicht pauschalisieren, meistens nicht im Coaching. Und deswegen ist es so schwer.
Mehr in der Beratung, im Überstülpen einfach.
Gute Coaches zu finden.
Aber es ist nicht schwer, wenn man bei uns auf die Webseite denkzeuge.com sieht und dort alle Top-Coaches findet, die mit unseren Tools arbeiten. Da kann man schon mal davon ausgehen, dass die Analyse perfekt ist.
Ja, das ist auch jetzt eine richtige Kurve. Schön, dass wir die Kurve kriegen, zum langsam zu Ende gehen.
Genau.
Liebe
ich mache
dann
meinen Link auch noch in den Shownotes.
Genau, dein Link.
Wir werden deinen Link auch unter dem Podcast veröffentlichen.
Ja.
Und die liebe Nina gibt ihre Programme auch online. Also man muss nicht zu ihr in die Schweiz fahren, falls ihr da Bedarf habt.
Auch wenn es sicher cool ist.
Findet man den. Ja, die Schweiz ist ein ganz tolles Land. Also auch das ist möglich. Also ihr findet die Nina dann bei uns in der Podcast-Beschreibung und ich hätte jetzt einfach wie immer noch abschließend natürlich eine letzte Frage, oder es sind in dem Fall jetzt 2, weil ich habe meine Eingangsfrage vergessen bei dir, liebe Nina. Und zwar ist das jetzt vielleicht diesmal zum Abschluss, was war denn für dich wirklich mal völlig undenkbar und ist heute ganz selbstverständlich und möglich geworden, und was möchtest du unseren Hörerinnen abschließend gerne noch für einen Haupttipp mitgeben?
Gut, selbstverständlich ist natürlich immer sowas. Ich sehe grundsätzlich nichts als selbstverständlich. Das ist immer was, weil ich finde, dann ist man nicht mehr dankbar.
Ich liebe diese Antworten, wie unterschiedlich die sind. Das ist einfach so geil.
Ja, also weißt du, ich denke, wenn man zu viel als selbstverständlich betrachtet, dann hat man es nicht mehr im Herzen. Und ich bin wirklich jemand, ich übe mich immer sehr der Dankbarkeit. Ja. Und nicht das selbstverständlich zu sehen, was man hat. Aber wenn ich jetzt so, was ich wirklich früher oder heute, sage ich jetzt mal, von meinem Verhalten selbstverständlich betrachte, was ich früher wirklich nicht so hatte, war klar Nein sagen zu können, wenn das nicht für mich stimmt. Und was ich auch habe, wirklich bei mir zu sein und es nicht als egoistisch anzusehen, sondern als etwas oder positiv egoistisch, sage ich jetzt.
Und selbstverständlich hinzuhören. Und das ist für Hochharmoniebedürftige ganz was Besonderes. Ja. Ganz toll, top. Ja. Also die, die einen hohen Harmoniewert haben, die wissen genau, wie schwer das ist, Nein zu sagen und mit Klarheit sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Und da ist es wirklich so, dass es für solche Menschen undenkbar ist, das zu tun. Und deswegen ist das schon was ganz was Tolles und Besonderes. Ja.
Ja, und ich habe ja auch ein hohes Harmoniebedürfnis, aber in der Zwischenzeit kann ich es wirklich gut. Und ich glaube einfach, ich bin viel mehr bei mir selbst. Und es ist, ich bin mir selbst sehr bewusst. Und ich sehe das als Grundhaltung in der Zwischenzeit.
Ja, sehr schön.
Und ja, genau.
Und
das
dein
ist
Tipp?
Vielleicht schon selbstverständlich.
Dein letzter Tipp?
Mein Tipp, nehmt, ich glaube, mein letzter Tipp ist, schaut wirklich gut hin, was ist eures und was ist nicht eures.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist, und seid mutig. Geht auf die Reise mit euch selbst, seid mutig, euch mit euch auseinanderzusetzen, auch wenn es vielleicht mal nicht so angenehm ist oder nicht so schön, weil dann wird es spannend. Bleibt daran und seht schwierige Zeiten als Chancen und Möglichkeiten. Ich weiß, das ist auch, das hört sich auch immer alles so schön an, aber es sind die tollsten. Es sind wirklich die
tollsten Chancen.
Ja. Es ist so. Es ist so. Und man ist wertvoll. Wirklich, sagt euch das immer wieder selbst. Mindset. Ich bin es wert. Ich bin es einfach wert, dass es mir gut geht und dass ich für mich, wie ich auch immer Glück definiere und Zufriedenheit, das so leben kann. Weil das wird auf alles andere, wird sich das auswirken. Im Positiven, sei es Beruf, Mama, Papa,
genau.
Frau, Mann, was auch immer. Genau. Ja. Also, mein Tipp für Schweizerinnen und Schweizer. Ich wünsche allen, dass sie einfach ganz bewusst mit sich selber sind. Dass sie schauen, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir. Was ist meins, was ist mein Anteil, was ist nicht mein Anteil. Und ja, einfach, was auch immer sie unter Glück definieren, für sich nehmen und sich zu seinem eigenen machen, mal aus dieser Komfortzone rauskommen und auch ganz bewusst mal wagen, mutig sein. Mutig sein zu Veränderung, mutig sein zum Probieren. Das wünsche ich allen.
Super. Das ist ein schönes Schlusswort.
Vielen Dank, liebe Nina.
Vielen Dank, Nina. Das hat viel Spaß gemacht.
Danke euch. Ich habe mich sehr gefreut.
Die Zeit ist wie immer dahin gerast. Sehr kurzweilig wieder. Es hat uns viel Spaß gemacht.
Ja, und ebenso.
Ja, wir freuen uns, wenn wir uns bald, hoffentlich bald mal wieder hören oder sogar auch sehen.
Ja,
auf einem nächsten schön. Partnertag. Und dann
genau.
Eine gute Zeit, einen schönen ebenso, Sommer. Wir gehen jetzt in den Sommer. Auch. Genau.
Herrlich.
Und ja. Vielen Dank nochmal. Ja, bis
auch,
bald.
Danke. Ja, tschüss. Ciao.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com. oder unter pocketcoach.ai.